Leute, es dauert nicht mehr lange, dann sehen wir uns schon live. Also zumindest viele von euch. Im September starten die Zusatztermine der Ohrenzeugentour und die ersten Shows sind auch schon wieder ausverkauft. Zum Beispiel Zürich, München, Leipzig, Hannover oder Hamburg. Wenn ihr mich also in eurer Stadt sehen wollt, dann wartet nicht mehr so lange. Für Hannover zum Beispiel gibt es noch einen Zusatztermin. Für andere Städte wie Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart oder Berlin wird's jetzt schon knapp. Und ich sag's nochmal, das ist definitiv die letzte Chance, die Ohrenzeugentour noch zu sehen. Danach werde ich nämlich erstmal wieder eine kleine Live-Pause machen. Also, ihr wisst doch Bescheid. Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour bekommt ihr bei printyourticket.de auf Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Und bevor wir mit der Folge starten, erstmal danke an euch. Danke für die ganzen Nachrichten und Kommentare zum Verbrechen von nebenan Spiel. Wir haben da jetzt ja mehr als 2 Jahre dran gearbeitet und ich freue mich so, so sehr, dass ihr diese Idee genauso feiert wie ich und dass viele von euch das Spiel sogar schon vorbestellt haben. Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Am 24. September, also dieses Jahr, erscheint Verbrechen von nebenan das Krimispiel, in dem wir das machen, was sich viele von euch immer wieder gewünscht haben. Wir lösen gemeinsam einen Kriminalfall. In meiner Heimatstadt Gütersloh verschwindet das wertvolle Messer von Jack the Ripper und die Polizei glaubt, dass ich dahinter stecke. Ihr besucht die Tatorte, sammelt Beweise, überprüft die Alibis der Verdächtigen und kontrolliert eure Vermutungen direkt auf der spielbegleitenden Website. Also es ist komplett interaktiv und so in der Form gab es das noch nie. Ihr könnt das Spiel ab sofort beim Buch- oder Spielehändler eures Vertrauens vorbestellen und natürlich auch online kaufen. Also ist eigentlich das perfekte Geschenk für alle True Crime Fans und natürlich für euch selber. Und damit sind wir auch schon beim Fall für heute. Da geht es um das wohl Schlimmste, das Eltern passieren kann, der Verlust des eigenen Kindes. Sanella aus Bramsche in Niedersachsen hat genau das durchgemacht. Ihr 16-jähriger Sohn Sinan wird vor ihren Augen erschossen. Der Täter kommt aus ihrer direkten Umgebung, aus der Nachbarschaft. Noch heute denkt Sanella ständig an den Tag, an dem sie ihren Sohn verloren hat.
Dieses Bild vor Augen, wie Sinan da gesessen hat, das habe ich permanent. Das kann Kleinigkeiten sein, die mich daran erinnern, wenn ich den Fernseher laufen habe und dann plötzlich höre ich da Schüsse und schon bin ich wieder am 28. Februar 2023.
In dieser Folge erzähle ich euch, wie es zu dieser schrecklichen Tat kommen konnte und wie Sanella sich wieder zurück ins Leben kämpft. Dafür haben wir sie in ihrer Wohnung in Bramsche besucht und lange mit ihr gesprochen. Ausschnitte aus diesem Gespräch hört ihr in dieser Folge. Deshalb gibt es dieses Mal keinen Gast, weil ich eben Sanella den Raum geben möchte, den sie meiner Meinung nach auch verdient hat. Wie immer hört ihr diesen Podcast bei RTL Plus Podcast 2 Wochen früher. Eine Inhaltswarnung habe ich natürlich auch für euch. In dieser Folge gibt es sehr deutliche Beschreibungen von Gewalt an einem Jugendlichen. Außerdem sprechen wir über einen versuchten Suizid, Suizidgedanken und Trauer. Wenn ihr mit diesen Dingen oder einem von diesen Dingen nicht umgehen könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Es ist 7:15 an diesem 28. Februar 2023, als Sanella plötzlich aus dem Schlaf schreckt. Schon seit gestern fühlt sich die 42-Jährige schlapp und kränklich. Vielleicht Magen-Darm oder eine Corona-Infektion, vermutet sie. Doch beim Blick auf die Uhr wird Sanella schlagartig hellwach. Es ist viel zu spät, sie hat ihren Wecker nicht gehört. Schnell weckt sie ihren 16-jährigen Sohn Sinan, damit der noch pünktlich zur Schule kommt. Der wuschelt sich verschlafen durch seine dunkelblonden Haare und huscht dann schnell ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. Dieser Dienstagmorgen im 30.000 Einwohnerstädtchen Bramsche in Niedersachsen ist ein kalter Wintertag. Die Pflanzen im Beet vor der Haustür sind mit einer weißen Raureifschicht überzogen. Dahinter beginnt direkt die Moltkestraße. Gegenüber liegt die Grundschule Martinusschule und nebenan die kirchliche Gemeinde Neues Leben. Wenn nicht gerade Bring- oder Abholzeit an der Schule ist, ist das hier eher eine ruhige Gegend. Doch dieser Morgen ist irgendwie anders. Sanella hat sich bei der Arbeit krank gemeldet, weil es ihr nicht gut geht, aber da ist noch mehr. Die alleinerziehende Mutter hat irgendwie ein seltsames Gefühl, das sich schon seit Tagen verfolgt.
Ich konnte es nicht richtig deuten, einordnen. So ein mega schlechtes Gefühl, wie so eine schlechte Vorahnung, aber man weiß ja nicht, was passiert denn jetzt. Und ich hatte dann aus dem Gefühl heraus, habe ich Sinan gesagt, weißt du was, bleib heute zu Hause. Ich rufe in der Schule an, ich melde dich für heute ab und dann ist es halt so. Und da sagt er so, nee, ich gehe zur Schule.
Sinan schreibt an diesem Tag eine Englischklausur, die er auf keinen Fall verpassen will. Schließlich fällt ihm Sprachenlernen sowieso schwer und er hat so viel für diese Klausur geübt. Sinans Ding sind die Naturwissenschaften. Sein großes Vorbild war deshalb auch lange der britische Physiker Stephen Hawking. Seit er lesen kann, blättert Sinan am liebsten in Lexika und träumt als Kind davon, später einmal in England Mathe oder Naturwissenschaften zu studieren. Mittlerweile hat seine Begeisterung für Naturwissenschaften ein bisschen nachgelassen. Vielleicht wird's also doch irgendwas mit Wirtschaft. Sinan geht auf die Gesamtschule in Bramsche. Nach der 10. Klasse will er wie viele seiner Freunde auf das Berufskolleg wechseln und dafür braucht er gute Noten. Sanella bietet ihrem Sohn an, dass sie ihm mit dem Auto zur Schule fahren kann. Doch auch das lehnt er ab, auch wenn es vielleicht schneller geht. Er will lieber das Rad nehmen, denn in der Mittagspause fährt er mit seinen Freunden immer gern zu Edeka, um sich dort etwas zu essen zu kaufen. Kann ich mir dafür noch ein bisschen Geld aus deinem Portemonnaie nehmen? Fragt er seine Mutter. Sanella bietet ihm einen 5-Euro-Schein an, aber Sinan nimmt sich nur ein bisschen Kleingeld aus dem Münzfach. Jetzt muss er sich wirklich beeilen. Schnell umarmt der 16-Jährige noch seine Mutter zum Abschied. Die hält ihn ganz fest. Wie eine Würgeschlange beschwert sich der Teenager dann immer scherzhaft, aber er lässt die Prozedur über sich ergehen. Dann poltert Sinan auch schon die Treppe im Flur des gelben Mehrfamilienhauses hinunter, wie seine Mutter hören kann.
Ich konnte dann halt hören, wie er die Treppen runtergegangen ist. Und dann habe ich unten die Tür zuknallen gehört. War jetzt nicht so extrem mit Schwung, aber ich habe es gehört. Ich habe gedacht, wenn ich es oben höre, dann hört er das unten erst recht. Ich habe dann wieder so rumgesponnen. Aber ich dachte, das ist ja egal. Er setzt sich ja jetzt aufs Fahrrad und fährt dann los.
Wenn Sanella an den Nachbarn unten denkt, zieht sich ihr Magen sofort zusammen. Immer wieder hat der sich über den Lärm beschwert, der angeblich aus ihrer Wohnung kommt. Sanella hat deshalb schon überlegt, nach 9 Jahren aus dem Mehrfamilienhaus auszuziehen. Mittlerweile ist es 7:45. Vor der Haustür halten Eltern mit ihren Autos vor der Schule, um die Kinder auf den letzten Drücker noch zum Unterricht zu bringen. Zeit für den ersten Kaffee. Sanella geht in die Küche, um die Kaffeemaschine anzumachen. Die beiden Katzen kommen laut miauend angelaufen, um sie zu begrüßen. Im Radio dudelt beim Radiosender Enjoy irgendein bunter Popsong. Nichts deutet darauf hin, dass sich Sanellas Leben in wenigen Sekunden für immer verändern wird. Die 42-Jährige steht gerade am Spülbecken in der Küche, als sie von draußen einen lauten Knall hört. Und dann noch einen. Es klingt ein bisschen wie Böller und Sanella wundert sich über das Geräusch. Die beiden Katzen kommen knurrend in die Küche gelaufen. Sie schauen nervös immer wieder in Richtung Fenster. Sanella dreht das Wasser am Wasserhahn auf, um ihre Kaffeekanne zu füllen. Dann knallt es nochmal und sie hört plötzlich Schreie, die ihr durch Mark und Bein gehen. In der ersten Sekunde denkt sie an irgendeinen Streit zwischen Männern aus der Nachbarschaft. Doch dann erkennt sie, wer da draußen schreit.
Und dann hörte ich dann, hilf mir doch endlich Mama. Aber es war so, ja, so gejault. Das war nicht so sauber ausgesprochen. Aber von der Stimme her, Stimmfarbe, dachte ich, Sinan, das ist Sinan.
Sanella versteht gar nichts mehr. Eigentlich war sie davon ausgegangen, dass ihr Sohn schon halb in der Schule sein müsste. Schließlich hat er schon vor einigen Minuten das Haus verlassen. Also stürzt die Mutter durchs Wohnzimmer zur Terrasse und schaut nach unten.
Hier links an der Mauer hatte Sinan immer sein Fahrrad stehen. Dann gucke ich runter und sehe das Fahrrad, also noch angekettet. Und dann dachte ich, das Fahrrad steht da, er ist nicht weg.
Sinan hat es nicht zu seinem Fahrrad geschafft. Stattdessen sitzt der 16-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht in einem der Beete im Vorgarten und hält sich mit der linken Hand das Schienbein. Erst jetzt sieht Sanella einen Mann mit einer Waffe in der rechten Hand in dem Beet hocken. Es ist ihr Nachbar von unten. Der 82-Jährige zielt aus etwa 1,5 Metern Entfernung direkt auf Sinans Kopf. Sanella kann die Situation erst gar nicht erfassen. Das, was sie da vor sich sieht, will einfach nicht in ihrem Gehirn ankommen. vor allem nicht der Gesichtsausdruck ihres Nachbarn, der mit einer Waffe auf ihren Sohn zielt.
Er hat gelacht. Genau so, mit diesem Lächeln hat er Sinan angeschaut. Also ich konnte von oben seine Zähne sehen. Und Sinan hat dann irgendwann gecheckt, dass ich da oben auf der Terrasse bin, hat dann so zu mir hochgeguckt. In dem Moment, er hat Sinan gesehen, dass Sinan hochguckt und dann guckte er selbst hoch zu mir, drehte sich zu Sinan, hebt die Hand hoch und schießt ihm einfach in den Kopf.
Ein ohrenbetäubender Knall erfüllt die kalte Winterluft. Die Kugel trifft Sinan genau in die Stirn. Sanella kann nur hilflos zusehen. Sofort rennt sie barfuß und im Schlafanzug nach unten zu ihrem Sohn. Sinan ist schwer verletzt. Überall ist Blut. Auf dem Weg schafft es Sanella noch irgendwie, den Notruf zu wählen. Heute weiß sie nicht mal mehr, wie sie an das Handy gekommen ist. Alles läuft wie auf Autopilot. Die Umgebung, den Vorgarten und auch die Nachbarn hat sie vollkommen ausgeblendet. Fußgänger kommen angerannt. Einer ruft zu ihr: Sie müssen da weg, der schießt auf Sie. Eine der Kugeln verfehlt Sanella nur knapp. Sie kann sich nicht bewegen. Schließlich liegt hier ihr einziger Sohn, schwer verletzt in seinem eigenen Blut, direkt vor der Tür ihres gemeinsamen Zuhauses.
Er konnte nicht mehr sprechen, als ich unten war. Und ich habe dann gemerkt, dass seine Augen langsam zugehen. Und ich habe ihn angeschrien, habe gesagt: Sinan, ich bin da, hörst du mich, drück meine Hand. Und ich habe ihn dann halt seine Hand auch selber gedrückt. Und er hat dann halt zurückgedrückt, also er konnte es hören. Ich habe gesagt: Du musst einatmen, ausatmen. Ich habe dann mit ihm gemeinsam geatmet, also ihm Anweisung gegeben, einatmen, ausatmen.
Noch während Sanella versucht, ihren Sohn am Leben zu erhalten, ertönt ein weiterer Knall. Doch die Kugel trifft nicht sie. Der Nachbar hat sich damit selbst in den Kopf geschossen. Das Projektil durchschlägt die Zunge und den Gaumen des Mannes, doch der 82-Jährige überlebt. Anders als Sinan. Eine Kugel hat ihn im Bein getroffen, eine in der Hand und zwei direkt in seinen Kopf. Zwar wird der 16-Jährige noch ins Krankenhaus eingeliefert, doch dort können die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Am nächsten Tag schalten sie die Geräte ab, die den schmalen Körper von Sanellas Sohn am Leben gehalten haben. Seine Mutter ist bei ihm und hält seine Hand.
Ja, ich war dann auch ganz alleine mit ihm im Zimmer. Ich habe dann versucht, auf ihn noch einzureden. So banale Sachen. Wenn du kannst, irgendwie komm wieder zurück. So aus Verzweiflung, was man so alles sagt. Mama holt dich schon wieder. Ich habe dann auch versucht, also nicht zu weinen und so stark zu bleiben. Und ich habe gedacht, wenn er jetzt noch irgendwas hören sollte von mir, dann nicht panisches Geschrei oder so, ne? Und das Herz hat dann noch geklopft von Sinan, ganz lange noch. Irgendwann wurde es dann halt immer weniger und weniger.
Am späten Abend des 1. März 2023 wird Sinan für tot erklärt. Schon am nächsten Morgen berichten alle Zeitungen über die schreckliche Tat in Bramsche. Alle fragen sich, warum erschießt ein 82-jähriger Rentner einen 16-jährigen Jungen? In der Nachbarschaft machen schnell Gerüchte die Runde. Wahrscheinlich habe Sinan den alten Mann provoziert. Schließlich sind Jugendliche gerne mal laut und können sich ja eigentlich nie benehmen. Auch in den sozialen Netzwerken wird wild spekuliert. Ich habe damals, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, in den Kommentarspalten Dinge gelesen, die wirklich ekelhaft sind, selbst für Social Media. Und auch deshalb ist es mir so wichtig, Sinans Geschichte zu erzählen und ihn so zu zeigen, wie er war. Also das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich diese Folge hier heute mache. Sinan wird am 26. September 2006 geboren. Da ist Sanella 27 Jahre alt. Sie hat eine schwere Kindheit hinter sich. Ihre Eltern haben sich getrennt, als sie noch ganz klein war. Ihren Vater kennt sie kaum. Dann lernt sie einen Mann kennen und zieht zu ihm ins Ausland. Dieser Mann wird Sinans Vater. Doch der behandelt Sanella und ihren neugeborenen Sohn nicht gut. Also verlässt sie ihren Ehemann und geht mit Sinan zurück nach Deutschland, als der erst wenige Monate alt ist. Hier will sie sich ein neues Leben aufbauen. Doch der Start ist alles andere als einfach. Ihre Familie nennt es eine Schande, dass sie ihren Mann verlassen hat. Auf deren Unterstützung kann Sanella damals nicht zählen. In der ersten Zeit lebt sie mit Sinan in einem Frauenhaus. Auch später wird sie als alleinerziehende Mutter von ihren Nachbarn immer wieder schräg angeguckt. Währenddessen muss sie mit ihrem Ex-Mann um die Scheidung und um das Sorgerecht für ihren Sohn kämpfen. Doch Sinan gibt ihr in dieser Zeit viel Kraft. und auch später bleibt er ihr Sonnenschein, wie Sanella ihn oft nennt.
Wir hatten den gleichen Humor. Wir haben sehr viel gelacht. Genauso eine Quasselstrippe wie ich auch. Also das war immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin nach der Arbeit, hat immer erst abgecheckt, wie gut drauf ich bin oder wie schlecht, so in welche Richtung das geht. Dementsprechend hat er mir immer Geschichten aus der Schule erzählt. War sehr einfühlsam, ne? Also auch sehr optimistisch, sehr pragmatisch, sofort eine Lösung parat. Oder es war gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwie was erzählt habe. Da hat er immer dann gesagt, finde ich jetzt gar nicht so, übertreib mal nicht.
2014 ziehen Sanella und Sinan in das sonnengelbe Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße in Bramsche in eine Wohnung im ersten Stock mit Dachterrasse. Sie fühlen sich wahnsinnig wohl hier. Noch. Die alleinerziehende Mutter und ihr Sohn sind ein eingeschworenes Team. Zusammen unternehmen sie gerne Ausflüge. Sinans Lieblingsort ist dabei ein Badesee in der Nähe, aber er verbringt auch gerne Zeit zu Hause, wie mir Sanella erzählt hat.
Sinan war schon so auch der Typ Mensch, der so die Gemütlichkeit so genossen hat. Ne? Ganz oft war das dann irgendwie schlechtes Wetter draußen, stürmisch, es ist am Regnen. Und dann hat er dann immer gesagt, so, ich mache mir das jetzt richtig gemütlich in meinem Zimmer, wird dann irgendwie hier an der PlayStation oder so einen Film gucken. Und dann hat er mal gefragt, und was machst du dann? Habe ich gesagt, ich mache mir das hier gemütlich. Und dann sind wir nochmal in die Küche, haben uns dann Snacks vorbereitet, wer was essen möchte, Getränke. Und dann saß er dann in seinem Zimmer und ich dann hier. Und dann ab und zu hat er mir dann eine WhatsApp geschrieben. Und wie gemütlich ist es bei dir so?
Doch im Sommer 2017 beginnt sich die Situation in dem Haus zu verändern. In der Erdgeschosswohnung direkt unter Sanella und Sinan wollen neue Mieter einziehen. Ein älteres Ehepaar, Giuseppe Delbe und seine Frau. Beide sind zu diesem Zeitpunkt Rentner. Lange haben sie in Bramsche gemeinsam mit ihren Söhnen eine Pizzeria betrieben. Doch schon vor einiger Zeit musste Giuseppe wegen einer Mehlallergie das Restaurant aufgeben, erzählt man sich im Ort. Der damals 77-Jährige ist ein hagerer Mann mit ordentlich gescheitelten grauen Haaren und einem gepflegten Schnurrbart. Bevor er und seine Frau den Mietvertrag unterschreiben, will Giuseppe Delbe erstmal seine zukünftige Nachbarin Sanella kennenlernen. Die hat auf dieses Treffen eigentlich so gar keine Lust. Schließlich bleiben Sinan und sie eigentlich gerne unter sich. Außerdem hat sie einen Vollzeitjob und ist alleinerziehend. Deshalb ist ihre Freizeit sowieso schon knapp. Doch die Vermieterin will die Wohnung unbedingt schnell wieder loswerden und bittet Sanella, ihr diesen Gefallen zu tun. Nur deshalb trifft sich die junge Mutter mit dem deutlich älteren Giuseppe, ihrem zukünftigen Nachbarn.
Dass er nicht ganz ohne ist, habe ich schon immer gedacht. Schon beim ersten Gespräch hier, als er mit der Hausverwaltung hier vor mir stand. Und ich denke, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis und ich hatte ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Wirklich, also ich konnte es auch nicht so richtig einordnen. Ich habe ihn ja nicht wirklich gekannt, aber so dieser erste Eindruck von dem, das war schon so, irgendwie stimmt da was nicht.
Schon bei diesem ersten Treffen wirkt der Italiener auf Sanella ziemlich aufdringlich. Sie hofft deshalb insgeheim, dass er die Wohnung doch nicht nimmt. Aber Giuseppe Delbe und seine Frau sind begeistert von der Wohnung und der netten Nachbarin von oben. Kurz darauf zieht das Ehepaar unten ein und schlagartig ist es mit der Ruhe in dem Haus vorbei. Ständig klingelt das Paar an Sanellas Wohnungstür. Mal wollen sie wissen, wie das mit den Mülltonnen funktioniert, mal über den Putzplan oder das Fegen im Hausflur sprechen. Dabei ist die treibende Kraft eigentlich immer Giuseppe Delbe. Seine Frau hat ganz offensichtlich zu Hause nicht viel zu sagen. Der Rentner beschwert sich auch schon damals über den Lärm aus der Wohnung von oben. Mit seiner Frau versteht sich Sanella deutlich besser. Die beiden trinken hin und wieder sogar einen Kaffee zusammen. Irgendwann aber bekommt die alleinerziehende Mutter das Gefühl, dass ihre Nachbarin sie eigentlich nur aushorchen will, also sozusagen im Auftrag ihres Mannes arbeitet. 2021 stirbt die Ehefrau dann an Krebs und das soll auch Sanellas Leben komplett verändern. Ihr damals 80-jähriger Nachbar Giuseppe scheint mit dem Tod seiner Frau so gar nicht klarzukommen. Und spätestens ab da wird es auch für Sanella und ihren Sohn Sinan richtig, richtig schlimm. Immer wieder klingelt ihr älterer Nachbar Sturm an ihrer Wohnungstür, beschwert sich über Geräusche aus der Wohnung. Wecker, die nachts angeblich ununterbrochen klingeln, laute Musik oder ein eigenartiges Brummen oder Rauschen wie bei einer Lokomotive oder bei einem Motorradauspuff. Geräusche, die, wie Sanella sagt, nie aus ihrer Wohnung gekommen sind und die sie auch selbst nie gehört hat. Sie und ihr Sohn besitzen zum Beispiel nicht mal eine richtige Musikanlage, mit der man laut Musik machen könnte, geschweige denn ein Motorrad oben in der Wohnung. Das Einzige, was man den ganzen Tag hört, ist die Türklingel, weil ihr Nachbar Giuseppe mal wieder Sturm pingelt. Ein Geräusch, das Sinan und Sanella mittlerweile immer mehr unter die Haut geht.
Ich habe ja immer wieder versucht, das abzublocken. Wenn er hier permanent geklingelt hat, dann habe ich einfach die Klingel ausgestellt. Dann wurde er kreativer. Dann hat er unten fast die ganze Wohnung auseinandergenommen, indem er an die Wände mit Fäusten oder was auch immer gehämmert hat, ne?
Und dabei bleibt es nicht. Zum Teil auch nachts hämmert der Nachbar ununterbrochen mit seinen Fäusten gegen die Wohnungstür von Sanella und Sinan und reißt damit die zwei jedes Mal aus dem Schlaf.
Das war immer zwischen 2:30 und 3:00. Und ich war am Schlafen. Ich musste teilweise 6:00 morgens aufstehen. Also, wo er dann gesagt hat, er hört da ständig Geräusche. Und ich war ja auch tatsächlich dann einmal nachts unten. Er war nachts immer wach. Er hat mich aber aus dem Bett geholt. Ich war im Pyjama. Er war immer gestriegelt und was weiß ich nicht, mit Hemd und Gürtel. Und da hatte ich auch so sieht doch kein Mann aus, der gerade aus dem Bett angeblich gefallen ist, weil irgendwie was laut ist.
So langsam wird Sanella klar, dass es hier um mehr als um Geräusche geht, die nur ihr Nachbar hören kann. Sie arbeitet nämlich in einer Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, hat dort immer wieder mit psychisch kranken Menschen zu tun und ahnt deshalb, dass ihr Nachbar vielleicht krank sein könnte. Und auch ihre eigene Psyche leidet immer mehr unter dem Terror von unten.
Das war echt eine psychische Belastung. Das war wirklich auch viel Migräne. Ich konnte nachts dann nicht schlafen, weil ich dann immer gedacht habe, jetzt kommt gleich wieder was von dem. Oder manchmal habe ich ihn dann unten dann auch laufen hören oder dass er die Tür zugeknallt hat. Und ich war dann schon immer so in einer Erwartungshaltung, so jeden Moment klingelt es bestimmt wieder an der Tür oder das Telefon oder, also ich konnte nicht so richtig abschalten. Und das hat mich schon sehr belastet. Und ich war immer so auf der Hut, ne? Immer so angespannt, immer bereit bei der Arbeit, zu jeder Zeit meinen Arbeitsplatz zu verlassen, ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren.
Sanella schärft Sinan ein, dass er nicht mehr mit dem alten Mann reden soll. Wenn dieser ihm im Hausflur begegnet, soll ihr Sohn den Blick senken, schnell weitergehen und sich bloß nicht auf ein Gespräch oder gar in einen Streit verwickeln lassen. Außerdem informiert Sanella die Vermieterin. Mittlerweile fühlt sich die alleinerziehende Mutter verfolgt, denn ihr Nachbar hat ihre und Sinans Schritte genau im Blick.
Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, egal zu welcher Uhrzeit, stand er, ich konnte ja seine Brille immer sehen, er stand dann immer im Wohnzimmer, hat durch die Gardinen durchgeguckt, aber so nah dran, dass ich die Spiegelung gesehen habe. Da habe ich gedacht, jetzt beobachtet er mich. Egal wann ich komme, steht er plötzlich am Fenster da. Und das war auch so ein unangenehmes Gefühl, also ständig immer unter Beobachtung zu sein.
Mehrmals rückt die Polizei an, weil Giuseppe Del B den Notruf gewählt hat. Doch mit Sanella redet nie jemand, wie sie selbst sagt. Erst nachdem ihr Nachbar mittags mal wieder wie ein Wahnsinniger auf die Wohnungstür eingehämmert hat, geht sie zusammen mit Sinan zur Polizei. Dort hört man sich ihre Erzählungen zwar an, helfen kann man ihr da aber auch nicht. Irgendwann gibt ihr einer der Polizisten den Tipp, es mal beim sozialpsychiatrischen Dienst zu versuchen. Dieses Angebot, das es in fast jedem Kreis und in fast jeder Stadt in Deutschland gibt, richtet sich an Betroffene und Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in psychischen Ausnahmesituationen. Und so folgt Sanella dem Rat des Polizisten und die junge Frau am Telefon, also die junge Frau vom sozialpsychiatrischen Dienst, hört ihr sehr genau zu. Sanella erzählt ihr, wie ihr Nachbar zum Teil dutzende Male nachts an ihre Haustür klopft. Sie erwähnt auch, dass Giuseppe sie einmal bei einem Streit an der Haustür geschubst hat. Die 26-jährige Mitarbeiterin bekommt von Sanella außerdem die Telefonnummer der Hausärztin ihres Nachbarn. Die Mitarbeiterin verspricht, sich zu kümmern und Sanella hat ein gutes Gefühl. Endlich nimmt sich jemand ernst. Tatsächlich nimmt die Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes Kontakt zu der Ärztin auf. Von der erfährt sie, dass Giuseppe Del B. einige Wochen vorher im Krankenhaus war und ihr danach, also der Hausärztin, in der Praxis von starken Halluzinationen berichtet hat. Die Medizinerin glaubt, dass die Halluzinationen daher kommen, dass Giuseppe im Krankenhaus das Schlafmittel nicht bekommen hat, das er schon seit Jahren immer wieder zum Einschlafen nimmt. Trotzdem will die Ärztin sich die Situation vor Ort anschauen und herausfinden, was es mit den Geräuschen auf sich hat, die ihr Patient sich offensichtlich einbildet. Knapp 3 Wochen vor der Tat, am 9. Februar, fährt die Hausärztin deshalb zu Giuseppe Del B.'s Wohnung, um sich mit ihm zu unterhalten. Doch der ist nicht da. Am nächsten Tag telefonieren sie dann und er kommt in ihre Praxis. Also vielleicht mal kurz als Einschub. Ich finde diesen Einsatz dieser Ärztin wirklich toll, weil das ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich, dass so jemand zu einem Patienten nach Hause fährt, weil sich andere Sorgen machen. Ich finde, das muss auch mal gesagt werden, weil ich und wir uns ja in diesem Podcast auch häufig mal aufregen über Leute, die ihren Job nicht richtig machen. In dem Gespräch mit seiner Ärztin erwähnt Giuseppe auch den Streit mit seiner Nachbarin Zanella und deren Sohn Sinan und beschwert sich erneut über den Lärm aus der Wohnung über ihm. Geschubst haben will er seine Nachbarin aber nicht, also er wird darauf angesprochen und streitet das ab. Die Hausärztin rät dem alten Mann, spazieren zu gehen, wenn der Lärm im Haus ihn zu sehr belastet. Sollte wieder ein Streit eskalieren, soll er die Polizei rufen, so ihr Vorschlag. Wie schlimm es wirklich um den 82-Jährigen steht, bemerkt die Ärztin nicht, denn der Lärm von oben existiert nur im Kopf von Giuseppe Del B. Der Rentner ist psychisch krank, leidet schon seit vielen Jahren unter Wahnvorstellung. Die forensische Psychiaterin Nala Saimeh, die ihr vielleicht aus meinem ersten Buch oder aus Folge 29 von Verbrechen von nebenan kennt, sagt später vor Gericht über Giuseppe Del B., ohne Wahn keine Tötung. Ohne die Erkrankung hätte er diesen Jungen nicht erschossen. Saimeh ist sich sicher, dass Giuseppe Del B. unter einer wahnhaften Bedrohungsparanoia leidet, also eine Schizophrenie, die bei ihm erst im hohen Alter aufgetreten ist. Er hat sich über die Jahre immer mehr und mehr Stimmen und Geräusche in seinem Kopf eingebildet, die für ihn vermutlich immer unerträglicher geworden sind. Also er fühlt und hört diese Geräusche wirklich, obwohl es die gar nicht gibt, und die fügen ihm wirklich körperliche Schmerzen zu. Aber davon bekommt niemand etwas mit. Denn nach außen führt der 82-Jährige ein geordnetes und ruhiges Leben. Seine Wohnung ist immer aufgeräumt, er sieht gepflegt aus und er kann sich ganz normal unterhalten. Er war ein kreuzbraver, frommer Mann. Er ging jeden Sonntag zur Kirche und war immer hilfsbereit, erzählt eine Nachbarin später. Und auch Psychiaterin Nala Saimeh lernt in ihren Gesprächen mit Giuseppe Del B. einen sehr intelligenten Menschen kennen, der sich für sein Alter sowohl geistig als auch körperlich gut gehalten hat. Er wirkt äußerlich deutlich jünger als seine 82 Jahre es vermuten lassen, so beschreibt Saimeh es vor Gericht. Also das macht es natürlich auch schwieriger, solche Krankheiten zu erkennen, weil in der Klischeevorstellung sind psychisch kranke Menschen ja total auffällig, rennen schreiend durch die Stadt und werfen mit irgendwelchen Sachen. Und so ist es eben bei Giuseppe Del B. nicht. Der wirkt total fit, aber da sind eben diese Geräusche in seinem Kopf, die nur er hört und die ganz eindeutig etwas mit ihm und seiner Psyche machen. Vielleicht ist es ja auch eine ganz gute Gelegenheit, dass wir uns mal genauer anschauen, wer dieser Mann ist, der da scheinbar völlig unerwartet seinem 16-jährigen Nachbarsjungen in den Kopf schießt. Giuseppe Del B. wird 1941 als ältestes von 6 Kindern in Macianese geboren. Die Stadt liegt in der italienischen Region Kampanien, so etwa 30 Kilometer von Neapel entfernt. Giuseppe wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Schon seit er klein ist, treibt ihn deshalb der Gedanke an, dass er da irgendwie und irgendwann raus will. Und das schafft er dann auch. Wie viele Menschen aus dem Süden Italiens kommt er in den 60er Jahren mit der ersten Welle der Gastarbeiter nach Deutschland. 1962 zieht er nach Wolfsburg, um dort bei Volkswagen zu arbeiten, wie Hunderte und Tausende andere Italiener. Um die Zeit herum lernt er auch seine spätere Ehefrau kennen. Sie ist 10 Jahre jünger als er, kommt aus derselben Region wie Giuseppe und ist damals noch keine 14 Jahre alt. Giuseppes Vater drängt ihn zur Heirat. Zwischen 1985 und 1992 kehrt Giuseppe wieder in seinen Heimatort nach Italien zurück, baut dort sogar ein Haus. Das alles berichtet Giuseppe später ausführlich vor Gericht. Ihm ist es wichtig, deutlich zu machen, wie hart und vorbildlich er sein ganzes Leben gearbeitet hat und dass er sich aus seiner Sicht nichts vorzuwerfen hat. Irgendwann zieht es Giuseppe Del B dann wieder zurück nach Deutschland. Erst nach Rieste, das ist so ein Ort im Landkreis Osnabrück, etwa eine Viertelstunde von Bramsche entfernt. Ungefähr zu dieser Zeit müssen auch seine Wahnvorstellungen angefangen haben, schätzt die Psychiaterin Nada Semé, die für den Prozess viele Gespräche mit dem Rentner führt. Schon damals in Rieste beschwert Giuseppe sich über die Nachbarn, die angeblich Dinge auf den Boden werfen und alle, das ist ein Zitat, also so hat er es selber genannt, Lärmmaschinen in ihren Wohnungen stehen haben. Auch diese Lärmmaschinen, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, hat es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nie gegeben. Interessant finde ich auch, was seine Kinder später über Giuseppe erzählen. 2 seiner 3 Söhne sagen vor Gericht aus und ihre Erzählungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der jüngere Remo findet im Gerichtssaal nur positive Worte für seinen Vater. Er beschreibt ihn als sehr streng, aber gleichzeitig auch als liebenden Vater, der alles für seine Familie tut. Auch nach dem Tod der Mutter trifft Remo seinen Vater regelmäßig. Da macht er auf ihn einen fitten und klaren Eindruck. Giuseppe kocht für sich selbst, geht einkaufen und putzt die Wohnung, also alles Dinge, die mit über 80 nicht wirklich selbstverständlich sind. Aber auch bei Remo beschwert sich Giuseppe ständig über den Lärm aus der Wohnung über ihm. Remo selbst hört nie laute Geräusche aus der Nachbarswohnung, aber sein Vater hört trotzdem nicht auf zu schimpfen. Immer wieder behauptet Giuseppe gegenüber seinem Sohn, dass Sanella und der 16-jährige Sinan über ihm extra Krach machen, um ihn zu ärgern. Das kann sich Remo zwar nicht vorstellen, also er hatte auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass sein Vater da was hört, was es nicht wirklich gibt, aber das ist so schlimm um ihn steht, das hätte er trotzdem nie gedacht. Es ist für mich wie ein Film in meinem Kopf. Niemals hätte ich meinem Vater das zugetraut, wird er später sagen. Sein älterer Bruder Gaetano hat allerdings ein ganz anderes Bild von seinem Vater und sagt über ihn, er war ein Tyrann und Diktator. Gaetano hat den Kontakt zu seinem Vater schon vor mehr als 20 Jahren abgebrochen. Vor Gericht erzählt er von einer Kindheit voller Gewalt, von einem Alltag voller Bestrafungen und Schlägen. Als der Richter Giuseppe Del B fragt, ob er seine Söhne und seine Frau jemals geschlagen hat, streitet der das ab. Zitat: Höchstens mal ein paar Ohrfeigen, um sie zu lehren, Respekt zu zeigen. Also das ist auch schon ein interessantes Selbstverständnis, dass man sagt, nein, ich habe sie nicht geschlagen, aber ein paar Ohrfeigen. Respekt und Gehorsam, das wird da sehr deutlich, sind für Giuseppe sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig ist er laut seinem Sohn Gaetano ständig unzufrieden und enttäuscht von eigentlich allen in seiner Familie. Von seinen Söhnen, die ihm Schwierigkeiten machen und keinen Schulabschluss haben, und von seiner Frau, die immer zu den Kindern hält und, Zitat, noch gar keine richtige Frau ist. In dem späteren Prozess erzählt Gaetano auch von einer Situation, die sich vor Jahren in Süditalien abgespielt hat und die einiges über Giuseppe aussagt. Damals ist eine junge Frau ihm ins Auto gefahren und es gibt Streit darüber, wer den Schaden bezahlen soll. Also greift Giuseppe zu einer Sportwaffe und stattet der Familie der Frau einen Besuch ab. Seinen Söhnen sagt er damals, ein wahrer Mann geht keiner Konfrontation aus dem Weg. Anders als sein jüngerer Bruder Remo scheint Gaetano deshalb auch gar nicht so verwundert zu sein, dass sein Vater wegen Mordes vor Gericht sitzt. Auch Sanella hatte ja von Anfang an das Gefühl, dass mit ihrem Nachbarn etwas nicht stimmt. So eine Tat hätte aber auch sie sich nicht mal in ihren schlimmsten Albträumen ausgemalt. Ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass die Tat hätte verhindert werden können. Und sie hat eine ganz klare Antwort darauf.
Na klar, hätte man ihn ernst genommen. Und das ist der einzige Punkt, wo ich ihm tatsächlich recht gebe, weil er das ja auch vor Gericht so geäußert hat, dass man ihn nicht ernst genommen hat. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Das hat man nämlich nicht.
Die Frage ist natürlich, was hätte man vor der Tat tun können? Denn eigentlich hat zumindest Zanella alles richtig gemacht. Der sozialpsychiatrische Dienst ist in solchen Fällen genau der richtige Ansprechpartner. In Notfallsituationen, also zum Beispiel bei einer akuten Psychose, können die Ärzte des sozialpsychiatrischen Dienstes tatsächlich anordnen, dass die betroffene Person in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird, wo sie dann Hilfe bekommt. So eine ähnliche Diskussion hatten Ralf und ich ja gerade erst in Folge 151, als es um den Frankfurter Hammermörder Arthur Gatter ging. Deshalb habe ich dazu jetzt noch mal ein bisschen genauer recherchiert. Die Hürden, um einen Menschen in Deutschland gegen seinen Willen einweisen zu lassen, sind aus gutem Grund ziemlich hoch. Das hat auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Im Oktober 1939 unterschreibt Adolf Hitler persönlich ein Gesetz, das das Ziel hat, Zitat, lebensunwertes Leben auszurotten, also vor allem behinderte und psychisch kranke Menschen. 70.000 Menschen werden damals in Krankenhäusern und Heilanstalten ermordet. Damit so etwas nie wieder passiert, sind die Regeln, wann jemand bei uns in Deutschland eingewiesen werden kann, sehr streng und zum Beispiel im Gesetz für psychisch Kranke festgehalten. Da heißt es dann in Paragraph 11, die Unterbringung Betroffener ist nur zulässig, wenn eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung anderer besteht, die nicht anders abgewendet werden kann. Die fehlende Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, rechtfertigt allein keine Unterbringung. Und ganz ehrlich, in diesem Fall bin ich mir eben nicht so sicher, ob das vor dem Mord eben auch auf Giuseppe Del B zugetroffen hätte. Das Schubsen von Zanella und die ständigen Beschwerden über Lärm würden wahrscheinlich vor einem Gericht jetzt nicht unbedingt als erhebliche Gefährdung durchgehen. Also nur damit das klar ist, damit will ich auf keinen Fall sagen, dass in diesem Fall alles richtig gelaufen ist, denn das ist es definitiv nicht. Aber ich finde es eben auch wichtig, hier bei Verbrechen von nebenan auch die juristischen Hintergründe zu erklären und einzuordnen. Später wird der Richter die zuständige Mitarbeiterin des sozialpsychiatrischen Dienstes fragen, ob Fremdgefährdung in dem Gespräch mit der Hausärztin von Giuseppe Del B überhaupt je ein Thema war. Die antwortet, ich glaube, das haben wir nicht weiter eruiert. Hier sind, und das ist noch ein weiteres Problem, eben auch Informationen nicht weitergegeben worden. Zanella selbst hat noch eine andere Vermutung, warum man sie damals nicht ernst genommen hat.
Ganz ehrlich, wenn ich so sehe, wie kommentiert wurde hinterher, das war eher schon so diese rassistische Richtung. Ja, komm, Ausländer unter sich, ne? Und ich glaube schon, hätte ich da angerufen, hätte gesagt, ja, hallo, hier ist die Frau Meier, hier im Haus, das und das ist passiert. Ich glaube schon, dass da anders gehandelt worden wäre. Bin ich mir ganz sicher. Das spielt schon eine Rolle.
Ich sag mal so, das wird mich jetzt nicht überraschen. Und so fühlt sich Zanella von den Behörden im Stich gelassen und wird immer verzweifelter. Kurz vor der Tat ruft sie deshalb nochmal bei der Frau vom sozialpsychiatrischen Dienst an und fragt sie, muss der erst einen von uns umbringen, damit etwas passiert? Die 42-Jährige ahnt nicht, wie recht sie mit dieser Frage haben wird. Denn was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand weiß, Giuseppe Del B ist nicht nur psychisch krank, er hat auch eine scharfe Waffe im Keller. Der 82-Jährige ist Sportschütze und hat in seinem abschließbaren Waffenschrank eine Walther GSP gelagert. Das ist die Waffe, mit der er später Sinan erschießen wird. Weder Zanella noch die Vermieterin noch die Polizei wissen davon. Gekauft hat der Rentner die Sportpistole schon vor Jahrzehnten ganz legal. Doch als Giuseppe Del B 1985 mit seiner Familie zurück nach Italien zieht, vergisst man ihn und seine Waffe dann irgendwie. Zumindest wird seine Waffenbesitzkarte nicht eingezogen oder ungültig gemacht. Und als der Pizzabäcker 1982 dann wieder zurück nach Deutschland zieht, meldet er die Waffe auch nicht bei der zuständigen Behörde in Bramsche. Offiziell weiß deshalb an seinem neuen Wohnort niemand, dass Giuseppe Del B überhaupt eine Waffe besitzt. Allerdings benutzt er die Pistole, zumindest soweit wir wissen, auch in all den Jahren nicht ein einziges Mal. Bis zu dem verhängnisvollen Morgen des 28. Februar 2023. In dem Prozess, der dann folgt, wird es auch um die Frage gehen, warum Giuseppe Del B ausgerechnet an diesem Morgen zur Waffe greift und einen 16-Jährigen erschießt, mit dem er ja eigentlich kaum etwas zu tun hatte. Am ersten Prozesstag, am 23. August 2023, tauchte Angeklagte mit akkuratem Seitenscheitel, Hemd und dunkelblauem Pullover im Gerichtssaal am Landgericht Osnabrück auf. Seine Kleidung schlackert ein wenig an seinem schmalen Körper, doch er sieht gepflegt und ordentlich aus. Nichts deutet auf das Chaos in seinem Kopf hin. Doch das, was die meisten Menschen hier im Gerichtssaal irritiert, ist etwas anderes. Giuseppe Del B. lächelt, als er den Raum betritt. Er lächelt genauso wie damals, als er Sinan erschossen hat. Also ich packe euch mal ein Foto von seinem Auftritt auf die Verbrechen von nebenan Instagram-Seite, damit ihr euch das selbst anschauen könnt. Auf diesem Bild lächelt er zwar nur leicht, aber es gibt eben auch viele Fotos, die ihn wirklich breit grinsend zeigen. Er sieht da so aus wie so ein freundlicher Opa, der seine Enkel besucht und eben nicht wie jemand, der vor kurzem einen Teenager erschossen hat. Sanella ist an diesem ersten Prozesstag nicht im Gericht. Sie kann den Anblick des Mörders ihres Sohnes nicht ertragen, weil sie nicht weiß, was das in ihr auslösen würde. Zu diesem Zeitpunkt ist Sinan gerade mal ein halbes Jahr tot und vor allem diese erste Zeit ist wahnsinnig hart für Sanella.
In der ersten Woche, ich muss scharf überlegen, ob ich da überhaupt geduscht habe. Woran ich mich erinnern kann, dass ich mir an dem Morgen, als die Beerdigung war, die Haare gewaschen habe. Ob ich das davor gemacht habe, da wäre ich mir nicht ganz sicher. Auch mit dem Essen. Ich hatte kein Hungergefühl und es war einfach irgendwie, man ist zwar da, man existiert, aber man ist einfach nur da, mehr nicht.
Seit dem Tod ihres Sohnes hat Sanella 15 Kilo abgenommen. Die Wut frisst sie von innen auf, sagt ihre Therapeutin. Sanellas Aussage vor Gericht macht sie deshalb in einem Nebenraum. Eine Videokamera überträgt sie in den Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft wirft Giuseppe Del B. Mord vor. Mit geladener Waffe hat er Sinan aufgelauert, um ihn dann mit insgesamt 4 Kugeln zu erschießen. Der Polizist, der damals die Ermittlungen leitet, nennt das Ganze vor Gericht eine Hinrichtung. Sinan habe nicht ahnen können, dass der Nachbar von unten mit einer Pistole auf ihn wartet. Der 16-Jährige will einfach nur schnell mit seinem Fahrrad zur Schule, damit er pünktlich zu seiner Englischklausur kommt, als die Schüsse seines Nachbarn ihn treffen. Deshalb führt die Staatsanwaltschaft als Mordmerkmale Heimtücke, aber auch niedere Beweggründe an. Erst am 8. Prozesstag äußert sich Giuseppe Del B. selbst. Er gibt die Tat zu. Allerdings bestreitet er, dass er Sinan aufgelauert hat und tischt dem Gericht stattdessen eine, wie ich sagen würde, ziemlich abenteuerliche Geschichte auf. Giuseppe Del B. erklärt, dass es an diesem Morgen zwischen ihm und Sinan mal wieder einen Streit über den Lärm aus der Wohnung gab. Ich habe ihn darum gebeten, den Lärm aus der Wohnung abzustellen, berichtet der Angeklagte. Sinan soll ihm dann gesagt haben, dass es da keinen Lärm gibt und dass er und seine Mutter ihn fertig machen werden. Dann soll Sinan, so behauptet es Giuseppe Del B., zu seinem Rucksack gegriffen haben. Weil er Angst gehabt haben will, dass der 16-Jährige ein Messer oder ähnliches rausholt, will er dann in den Keller gelaufen und seine Sportpistole geholt haben, um sich zu verteidigen. Die Fragen der Richter beantwortet er klar und in einem sehr guten Deutsch, obwohl er eine Dolmetscherin an seiner Seite hat, die ihm die Fragen auf Italienisch übersetzt. Also vielleicht müssen wir das Ganze hier an der Stelle mal kurz einordnen, was er da erzählt. Sinan war ja, wie ihr wisst, an diesem Morgen sowieso schon spät dran und hatte es eilig. Wie Zeugenaussagen belegen, fallen die ersten Schüsse schon, als er gerade das Haus verlassen hat. Eigentlich kann also kaum genug Zeit für eine Diskussion im Hausflur gewesen sein und schon gar nicht, um in den Keller zu gehen und von dort die Waffe zu holen. Und selbst wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es so gewesen wäre, warum hätte Sinan in aller Seelenruhe auf seinen 82-jährigen Nachbarn warten sollen, mit dem er sowieso schon Streit hat? Er wollte ja dringend zur Schule, um seine Englischklausur zu schreiben. Außerdem hat Sanella ihm immer wieder eingeschärft, dass er nicht mit dem Nachbarn reden soll. Ihr könnt mir gerne mal bei Instagram schreiben oder kommentieren unter den Bildern zu der Folge, was ihr denkt. Also meiner Meinung nach ist es kein besonders realistischer Tatablauf, den Giuseppe Del B. hier schildert. Auch das Gericht hält diesen Ablauf für ausgeschlossen. Aber Giuseppe Del B. bleibt bei seiner Version. Eine Gutachterin erklärt, dass es durchaus möglich ist, dass der Rentner sich durch Sinan bedroht gefühlt hat, auch wenn es dafür keinen Grund gab. Vielleicht versucht Giuseppe aber auch, sich selbst zu schützen und will sich oder kann sich nicht eingestehen, dass er einen 16-jährigen wehrlosen Teenager erschossen hat. Dazu muss man aber vielleicht auch wissen, dass Giuseppe Del B. generell gern die Schuld bei anderen sucht. Vor Gericht wettert er immer wieder gegen die Bramsche Polizei, die ihm aus seiner Sicht bei seinen Problemen mit den lauten Nachbarn nicht geholfen hat. Aber auch die Hausärztin und Sanella haben angeblich Mitschuld daran, dass er auf Sinan geschossen hat. Von Reue keine Spur, eher im Gegenteil. Giuseppe Del B. sieht sich voll im Recht. Sanella und Sinan hätten ihn mit dem lauten Lärm provoziert, das ist seine Sicht der Dinge. Sein Anwalt betont vor Gericht aber auch, dass Giuseppe Del B. aufgrund seiner psychischen Erkrankung gar nicht in der Lage ist, Reue zu empfinden. Und es gibt tatsächlich einige Nachbarn, die nicht glauben wollen, dass der alte Mann wirklich grundlos auf Sinan geschossen hat. Das ist für mich ehrlich gesagt eine der schlimmsten Dinge an diesem sowieso schon schlimmen Fall. Also, was man sagen muss, ist, dass die Wohnungen in diesem sonnengelben Haus wirklich sehr hellhörig sind. Früher war das Gebäude mal eine Textilfabrik. Als die alte Fabrik dann in 6 Wohnungen mit 2 Eingängen umgebaut wurde, hat man den Schallschutz vernachlässigt. Einige Mieter haben sich deshalb beschwert, darum wurde nachgebessert, allerdings nur im linken Teil des Gebäudes. Die Wohnungen im rechten Teil, in dem auch Sinan, Sanella und Giuseppe Del B. wohnen, bleiben weiter extrem hellhörig oder, wie es eine Nachbarin ausdrückt, dort hört der Bewohner jeden Schritt in der Wohnung oben. Aber ist das wirklich ein Grund, dass sich ein Mensch so sehr gestört fühlt, dass er einen 16-Jährigen erschießt? Vor Gericht kann keiner der Nachbarn irgendetwas bezeugen, was die Aussage von Giuseppe Del B. stützen würde. Keiner von ihnen hat den angeblichen Dauerlärm aus der oberen Wohnung je selbst gehört. Niemand war je dabei, als Sinan oder Sanella ihren Nachbarn bedroht haben sollen. Stattdessen heißt es dann, der alte Mann hat immer so freundlich gewirkt auf seinen Spaziergängen zum Gottesdienst. Sanella habe ja auch immer wieder auf dem falschen Parkplatz geparkt. Und bestimmt habe Sinan den älteren Herrn provoziert, auch wenn das niemals jemand mitbekommen hat. Also es sind alles nur Gerüchte und Hörensagen und Meinungen und sehr wenig Fakten. Als Sinan erschossen wird, stehen viele der Nachbarn am Fenster und schauen neugierig nach, was da gerade passiert, rufen sich sogar gegenseitig an, um sich zu informieren, so nach dem Motto, oh mein Gott, hast du gerade gesehen, was da gerade abgeht? Den Notruf, und das wäre ja das einzig Richtige in dieser Situation gewesen, den wählt keiner von ihnen. Und auch nach der Tat halten manche Nachbarn weiter Kontakt zu Giuseppe Del B., als wäre nichts gewesen. Schon vorher hat mir Sanella erzählt, dass Sinan und sie es in der Nachbarschaft nicht wirklich leicht hatten. Die alleinerziehende Mutter und ihr Teenie-Sohn waren nicht besonders beliebt. Aber trotzdem, als ich das gehört habe, wie sich die Nachbarn vor der Tat und vor allem nach der Tat verhalten haben, konnte ich das gar nicht wirklich fassen. Und natürlich habe ich sie auch gefragt, ob sie vielleicht schon vor diesem schicksalhaften Tag überlegt hat, aus dieser Nachbarschaft wegzuziehen.
Ich habe tatsächlich nach Wohnungen geschaut, aber Sinan wollte ich nicht wegziehen. Und alles andere war teurer. Muss ja auch immer gucken, wie ist das gelegen, wie ist die Anbindung zur Schule, zur Arbeit. Das muss ja irgendwie alles passen. Und da war eigentlich nichts. Ich habe nichts gefunden. Irgendwie aus so einem Notgefühl heraus habe ich nach Wohnung gesucht, aber überwiegend war doch dieses Gefühl, dass wir gerne hier sind. Ne? Also das hat dann immer so alles wieder rausgeholt, so nach dem Motto, nee, wir ziehen hier nicht weg.
In den Wochen vor der Tat hat Sanella in ihrer Verzweiflung oft darüber nachgedacht, aus der Wohnung auszuziehen, aber hat es nie übers Herz gebracht, eben weil es Sinan dort so gut gefallen hat. Wie sie heute darüber denkt, dazu komme ich gleich noch. Erstmal zurück zum Prozess. Am 11. Dezember 2023 fällt das Urteil gegen Giuseppe Del B. Die Kammer sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an und verurteilt ihn wegen Mordes. Doch weil der 82-Jährige laut Gutachten an einer wahnhaften Störung leidet, die sich zu einer paranoiden Schizophrenie entwickelt hat, verurteilt ihn das Gericht nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe. Stattdessen bekommt er 13 Jahre Haft, die er nicht in einer normalen JVA, sondern in der forensischen Psychiatrie absitzen muss. Das ist ziemlich genau das, was am Ende des Prozesses auch die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Für Sanella fühlt sich dieses Urteil an wie ein Schlag ins Gesicht.
Es steht in kein Verhältnis. Also so eine extrem schlimme Tat und dann 13 Jahre. Was ist das denn schon für eine Strafe für ihn? Also das ist für ihn sein italienisches Dolce Vita. Er ist unter Gleichgesinnten. Er braucht sich um Medikamente, Arztbesuche gar nicht kümmern. Und ich muss hier um alles kämpfen, sei es um das Finanzielle, zurück in die Gesellschaft zu kommen, nicht ganz abgewiesen zu werden und mich hier zurechtzufinden. Und was am allerschlimmsten ist, mein Sohn wird nie wiederkommen. Und er lebt sein Leben da und er lebt. Er kann sagen, dass er da lebt. Also das kann ich von mir jetzt nicht behaupten.
Ich finde, man hört wirklich in jedem Wort die Wut und die Verzweiflung, die immer noch an Sanella wütet. Sie hätte sich gewünscht, dass ihr Nachbar für jede Kugel, die ihren Sohn getroffen hat, lebenslang bekommen hätte. Das ist natürlich in Deutschland so nicht möglich, muss man vielleicht nochmal an der Stelle kurz dazu sagen, aber ich kann diesen Wunsch natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Für Sanella sind noch so viele Fragen offen, die im Gerichtssaal nicht geklärt werden konnten. Warum hat ihr niemand geholfen, als ihr Nachbar sie und ihren Sohn terrorisiert hat? Warum ist niemandem aufgefallen, dass dieser Mann gefährlich ist? Und warum wusste niemand, dass genau dieser gefährliche Nachbar eine tödliche Schusswaffe im Keller hat? Noch viele Jahre muss sie ohne ihren Sohn leben, ohne den Menschen, der ihr immer so viel Halt gegeben hat und der die Wohnung mit so viel Leben gefüllt hat. Jetzt ist es hier ganz still. Aus Sanellas Sicht musste Sinan sterben, weil ihr niemand richtig zugehört oder etwas unternommen hat. Dieser Gedanke beschäftigt sie nach dem Tod ihres Sohnes ganz besonders. 3 Tage nach den Schüssen ruft sie ein letztes Mal beim sozialpsychiatrischen Dienst an. Am anderen Ende der Leitung ist die Mitarbeiterin, die Sanella erfolglos um Hilfe gebeten hatte.
Ich habe dann nochmal nachgefragt, wissen Sie, wer ich bin? Sagt sie, ja, ich weiß, wer Sie sind. Ich habe gesagt, wissen Sie noch, wie wir das Gespräch hatten? Können Sie sich noch daran erinnern, als ich Ihnen gesagt habe, muss er erst einen von uns umbringen, damit Sie hier tätig werden? Und dann hörte man im Hintergrund Schluchzen, Weinen und dann haben die aufgelegt.
In ihrem Job in der Einrichtung für Geflüchtete kann Sanella nach der Tat nicht mehr arbeiten. Sie schläft kaum, leidet an Panikattacken und Herzrasen. Ihr Leben fühlt sich so an, als hätte jemand auf Pause gedrückt. Damals geht es ihr so schlecht, dass sich Arbeitskollegen und Freunde große Sorgen machen, dass sie sich etwas antun könnte. Einige fahren nach der Arbeit Umwege an dem sonnengelben Haus vorbei, um zu schauen, ob es Sanella gut geht und ob Licht in der Wohnung im ersten Stock brennt. Freunde von Sinan schicken ihr immer wieder Nachrichten. Freundinnen rufen regelmäßig an, damit sie sich nicht so alleine fühlt. Doch auch das lässt irgendwann nach. Viele in ihrem Umfeld können mit der Situation nicht umgehen und Sanella zieht sich immer mehr zurück. In der ersten Zeit nach Sinans Tod denkt sie oft daran, sich das Leben zu nehmen. Die Stille in der leeren Wohnung springt sie an manchen Tagen aus allen Ecken an. Oft lässt sie dann den Fernseher in Sinans Zimmer laufen. Big Bang Theory auf Disney Plus, die Lieblingsserie ihres Sohnes. Doch der Platz in Sinans Bett, von wo er die Serie immer geschaut hat, der bleibt leer. Für immer. Selbst die Katzen lassen ihn frei, als wüssten sie, was mit Sinan passiert ist und dass er nie wiederkommt. Dafür erinnern viele Bilder an den Wänden an die schönen Momente, die Sinan und seine Mutter miteinander erlebt haben. Sanella und Sinan barfuß auf der Terrasse ihrer Wohnung, Sanella und er als kleiner Junge mit Zahnlücke und Brille, Sanella und Sinan lächelnd im Schnee. Einige dieser Bilder hat Sanella mir zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch zeigen kann. Es hilft ihr, ihren Sohn immer bei sich zu haben. Früher, als sie noch in der Aufnahmeeinrichtung gearbeitet hat, haben ihr die Geflüchteten oft ihre Wunden von der Flucht gezeigt. Sanella weiß nicht, ob sie das heute noch aushalten würde. Also arbeitet sie erstmal von zu Hause aus. Die Struktur gibt ihr in dieser ersten Zeit Halt. Ihren Computer hat sie auf Sinans altem Schreibtisch in seinem Zimmer aufgebaut. Von dort kann sie genau auf den Ort gucken, an dem ihr Sohn erschossen wurde. Doch trotz der schmerzhaften Erinnerung will sie in dieser Wohnung bleiben. Für Sinan.
die ganzen Erinnerungen, die ich mit Sinan habe, all die Weihnachten, Geburtstage, alles Positive hat sich ja hier abgespielt in der Wohnung. Das einzige Negative war ja der Nachbar und er ist ja nicht mehr da. Aber trotzdem sind die Erinnerungen ja da und mein letztes Versprechen an Sinan war ja, dass ich hier in der Wohnung bleiben werde. Also ich nehme das wortwörtlich, was ich da gesagt habe. Und das habe ich ihm im Krankenhaus auch gesagt, dass ich sein Versprechen einhalten werde.
3 Tage vor seinem Tod, als Sanella mal wieder mit dem Gedanken gespielt hat, wegen des Streits mit ihrem Nachbarn Giuseppe Del B auszuziehen, hat Sinan sie in der Küche um etwas gebeten. Sie sollte ihm versprechen, dass sie in der Wohnung wohnen bleiben, am besten für immer. Sanella hat es ihm versprochen. Die Trauer um ihren Sohn begleitet sie jeden Tag. Sie ist das Erste, was Sanella spürt, wenn sie morgens aufwacht, und das Letzte, bevor sie abends ins Bett geht. Doch mittlerweile fühlt sich die Trauer fast vertraut an, hat sie mir gesagt. Wie ein gebrochenes Bein, mit dem man irgendwie lernt zu leben. Auch wenn sie jedes Mal, wenn sie vor die Haustür tritt, an der Stelle vorbei muss, an der ihr Sohn erschossen wurde.
Natürlich war das die erste Zeit total schwer, da immer dran vorbeizugehen. War ja auch noch das ganze Blut da und wurde ja auch nicht wirklich alles weggemacht. Teilweise haben hinten die Nachbarn das Blut weggeschrubbt und ich habe das dann hier vorne wegmachen müssen, damit der DHL-Bote sich nicht jedes Mal draufstellt, wenn er ein Paket liefert. Ja, das waren so aber Dinge, so, mit denen ich hart konfrontiert wurde. Im Nachhinein denke ich, okay, das war nicht so verkehrt, weil das war so auf die harte Tour und ich war alleine und ich habe mich damit dann beschäftigt, selber so drüber aufgeregt und so. Und ich glaube aber, dass das so ganz gut für mich dann war.
Doch die Erinnerungen verfolgen sie trotzdem. Bei jedem Schuss im Fernsehen hat Sanella sofort wieder die Bilder von Sinan im Kopf. Auch die Katzen werden jedes Mal nervös. Anfangs konnte Sanella auch die Terrasse nicht betreten, von der aus sie runter zu Sinan geschaut hat. Sogar die Klingel war lange Zeit ein Problem.
Letztes Jahr hat hier jemand bei mir geklingelt an der Tür. Also es muss jemand gewesen sein, der mich nicht kennt, weil alle, die mich kennen, würden niemals den Knopf der Klingel drücken, weil die wissen, was es bei mir auslöst, nämlich Panikattacken. Da habe ich einen Herrn gesehen, einen Mann, und er hatte sein Fahrrad genau da stehen, wo Sinan gelegen hat. Und das hat mich dann auch richtig beschäftigt. Aber mir hat das dann auch gezeigt, das muss nicht für immer und ewig ein Tatort unten sein. Es ist selbstverständlich, dass da auch andere Menschen lang gehen und dass da auch mal jemand sein Fahrrad abstellt und bei mir halt klingelt. Und es muss ja nicht immer was Schlechtes sein, wenn jemand die Klingel benutzt.
Seit Sinans Tod nimmt Sanella Medikamente, um besser mit der Trauer umgehen zu können. Außerdem ist sie in Therapie. Sie hat angefangen, die Wohnung ein bisschen umzugestalten. Das Leben muss weitergehen, aber trotzdem soll ein Stück von Sinan immer bleiben. Die meisten seiner Sachen hat sie behalten. Nur die Hantelbank hat sie einem Freund von Sinan geschenkt. Die hat er immer sehr geliebt. Vor allem in der Corona-Zeit hat Sinan viel Sport gemacht, um fit zu werden. Eigentlich wollten sie auf dem Dachboden ein eigenes kleines Fitnessstudio für ihn einrichten. Doch dazu ist es nie gekommen. Jetzt stehen viele Sachen noch unangetastet in der Wohnung. Die Pflanzen, für die sich Sanella mal sehr begeistern konnte, sind überall verteilt. Manche wachsen einfach so weiter. Andere lassen die Köpfe hängen, weil Sanella keine Kraft hat, sich um sie zu kümmern. Sie ist schon seit längerem krankgeschrieben. Vielleicht wird sie nie wieder arbeiten können. Auch das macht die sonst so ehrgeizige und taffe Frau oft traurig und wütend auf sich selbst.
Dass ich nicht mehr so funktionieren kann wie vorher, das macht mir dann so ein schlechtes Gewissen. Also ich bin da sehr selbstkritisch und ich sage immer, egal wer mich fragt, okay, ja genau, ich arbeite jetzt nicht, mir geht's aktuell nicht so gut, also ich bin nicht arbeitsfähig. Aber ich sage dann immer als Zusatz, so voller Hoffnung, das bleibt nicht für immer so. Also ich möchte schon gern wieder normalen Alltag haben, normal arbeiten gehen und einfach normal am Leben irgendwie so gut es geht teilhaben. Ne?
Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mir wünsche, dass Sanella das wirklich eines Tages schafft. So wie wir Sinan heute kennengelernt haben, würde er sich bestimmt wünschen, dass seine Mutter wieder mit einem Lächeln durchs Leben gehen kann. Vergangenes Jahr wäre Sinan übrigens 18 geworden. Nach seinem Schulabschluss wollte er mit Freunden nach Mexiko reisen. Weil Sinan seinen Abschluss nicht mehr feiern durfte, hat Sanella ihn für ihren Sohn zusammen mit seiner Klasse, seinen Lehrern und seinen Freunden auf dem Friedhof gefeiert. Sinans Grab ist nicht weit von ihrer Wohnung entfernt und sie besucht ihn dort fast jeden Tag. In der Wohnung im Erdgeschoss ist mittlerweile ein junges Paar eingezogen. Sie bekommen bald ein Baby. Sanella kann die beiden manchmal hören, wenn sie rumlaufen oder Türen zumachen. Doch die Geräusche lösen keine Angst mehr in ihr aus. Im Gegenteil, sie sind ein kleines Stückchen tröstlicher Alltag in einer Welt, die für Sanella sehr leise geworden ist. Erstmal kurz durchatmen. Ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen nach dieser Geschichte. Ich danke Sanella wirklich von ganzem Herzen, dass sie mich und euch so in ihr Leben gelassen hat. Auch wenn sie es selbst gerade vielleicht nicht sehen kann, sie ist eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Frau, die ich sehr bewundere. Für meinen anderen Podcast, Dieser eine Moment, spreche ich ja auch regelmäßig mit Menschen, deren Leben sich von der einen auf die andere Sekunde verändert hat. Egal, ob das jetzt durch eine Entführung im Dschungel, einen Partner, der versucht, einen zu töten, oder durch den Suizid des eigenen Sohnes ist. Aber Sinans Geschichte hat mich so sehr berührt wie schon lange kein Fall mehr. Ich konnte Sanellas Wut richtig fühlen, ihre Trauer und ihre Verzweiflung. Und es ist auch schlimm, dass einfach noch so viele Fragen offen sind, die wahrscheinlich nie richtig geklärt werden. Ich weiß gar nicht, was man sich da wünschen soll. Also man kann sich eigentlich nur wünschen, dass die deutschen Behörden sich untereinander besser austauschen, wer eine Waffe besitzt und besitzen darf. Und das ist so ein Wunsch, der sich eigentlich schon so lange durchzieht, durch fast alle Folgen von Verbrechen von nebenan. Das ist wirklich so ein ganz dringender Appell, also dass Menschen sich einfach früher Hilfe suchen, wenn sie psychische Probleme haben. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Dagegen kann man was tun. Man kann und man muss sich Hilfe suchen. Und es ist auch wichtig, dass sie von ihrem Umfeld dabei unterstützt werden und vielleicht auch manchmal ein bisschen dazu gedrängt werden, bevor eine psychische Erkrankung eben so schlimm ist, dass es kein Zurück mehr gibt, so wie in diesem Fall. Also bleibt mir am Ende eigentlich nur ein Satz zu sagen.
Danke, dass ich Sinans Geschichte erzählen durfte und danke, dass ihr mir dabei zugehört habt. Das ist jetzt kein leeres Gelaber, weil nur dank euch kann ich diesen Podcast schon so lange machen und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Die letzten Monate, eigentlich das gesamte letzte Jahr, waren ultimativ anstrengend und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dieses Jahr zum ersten Mal seit langem wieder eine kleine Sommerpause einzulegen. Das heißt, die nächste Folge Verbrechen von nebenan, also die nächste neue Folge, erscheint nicht wie sonst in 2 Wochen, sondern erst in 4. Und auch wenn es in dieser kleinen Pause kein neues Material von Verbrechen von nebenan gibt, haben wir uns natürlich was überlegt, damit ihr nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, aber das werdet ihr dann noch erfahren. Und ansonsten kann ich euch nur meinen zweiten Podcast, Dieser eine Moment, ans Herz legen, denn auch dort geht es oft um sehr krasse, sehr emotionale und auch sehr spannende Geschichten. Zum Beispiel spreche ich mit Lotti aka Visavi, die habt ihr hier bei Verbrechen von nebenan ja auch schon mal gehört, oder bei ihrem eigenen Podcast Weird Crimes und jetzt bei Plothouse. Wir unterhalten uns darüber, wie ihre Erkrankung ihr komplettes Leben verändert hat. Aber ich spreche zum Beispiel auch mit Mandy, die ihren Sohn an die Drogensucht verloren hat, oder mit Tamara, deren Vater spurlos verschwunden ist und erst Monate später tot wieder auftaucht. Die Polizei sagt, es war ein Unfall. Tamara glaubt nicht daran. Warum sie daran nicht glaubt, das erzählt sie uns in einer Folge von Dieser eine Moment. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Sommer und wir hören uns ja schon ganz bald wieder hier in diesem Podcast. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.